Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, eurem Schlagzeugmagazin im Podcast-Format. Heute erwarten euch heldenhafte Bürobeats.
Ihr hört Schlagabtausch,
der Podcast
für alle Schlagzeugbegeisterten.
Wir sind
Dirk Brandt und
Timo Ickenroth.
Mit Tipps und Hacks
und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene.
Viel Spaß beim Hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch sehr herzlich zur 85. Ausgabe des Schlagabtauschs mit meiner Wenigkeit Timo Ickenroth und vom harten Touralltag geprägt mir gegenüber im weit entfernten Münsterland mein lieber Freund Dirk Brandt. Guten Morgen, Dirk, für dich ja noch unchristlicher als sonst heute.
Jo, das war wirklich, Boah, ich finde den Dreh überhaupt gar nicht. Schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Fangen wir doch so erstmal an, bevor ich mir einen hier zurechtstutter. Ja, ich war mit Subsignal gerade auf Tour, das war ziemlich klasse. Und bin sogar, und das habe ich echt lange nicht mehr gedacht, am Sonntag, wir haben in München gespielt, im Backstage, bin danach zum Ausladen gefahren und dann nochmal 6 Stunden nach Hause nachts. Und das habe ich schon lange nicht mehr gemacht und da war ich echt im Arsch hinterher.
Moment mal, das heißt, ihr habt gespielt, ja. Danach musstet ihr noch irgendwo ausladen. Ja. Das klingt nach einer, ich muss es jetzt leider mal so sagen, nach so einer schlechten Tanzmusikkapelle, genau. Die vom langen Gig noch ihren Hänger ausladen genau. Mussten mit den angerotzten Kabeln.
Nein, und das zum Glück nicht.
Und dann bist du noch geschmeidige 6 Stunden nach Hause genau. Gefahren. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts.
Nee, das war also echt, das habe ich ewig schon nämlich gemacht, weil ich gestern Morgen noch unterrichtet habe. Und das war schon der Knaller. Das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Das ist
Aber wie läuft denn die Tour? Seid ihr gut ausgebucht? Gibt's schon einen Tour-Fauxpas oder irgendeine lustige Anekdote? Bist du vielleicht diesmal wieder von einem Becken erschlagen worden?
Nee, zum Glück. Die Tour läuft super, fast alles ausverkauft. Das sind jetzt auch keine Riesenläden, aber die Tour läuft super. Und wir haben, wie das so ist, beim zweiten Gig ein bisschen mit Soundproblemen mal gekämpft oder mit technischen Problemen, das gibt's halt immer mal, dann sucht man genau das Kabel. Das ist auch immer natürlich so, wenn du mit Vorbands ist, dann findest du mal, wenn einer das falsche Kabel rauszieht oder so, dann findest du dieses Kabel mal, weil es ist ein Wust ohne Ende. Auch weil ich diesmal mit, ich habe mir ein neues Rack zusammengebaut, das Drumrack, was ich ja letztes Mal erzählt hatte. Und da wird halt ganz viel mit Splitterkabeln rumhantiert auf der Bühne und da kann natürlich auch das ein oder andere einfach auch mal passieren. Aber ansonsten, nee, ist es wirklich gut, es hat total Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den nächsten Tourblock, der ist Ende Mitte April, da geben wir die Daten vielleicht auch nochmal in den Shownotes raus, es geht weiter dann in Hamburg, Bremen, dann Belgien, Holland und ich glaube noch 1 oder 2 Termine in Deutschland und Merch ist auch gut gelaufen, weil das hilft uns natürlich. Irgendwie die T-Shirts sind schon alle weg. Und von daher ist das super, das kommt gut an. Und was einfach ist bei den Proggies, so Prog-Rock, man nennt die dann Proggies, die Prog-Rocker, das sind einfach unheimlich tolle Menschen. Und ich habe viele alte Freunde, Bekannte von früher wieder getroffen. Irgendwie und das ist dann echt, das ist schon echt eine ganz coole Gemeinschaft so in diesem Bereich, weil es ist halt auch noch relativ klein, aber tolle Clubs bisher, wie gesagt, wir in Stuttgart gestartet, ein Club, den ich noch gar nicht kannte, Stuttgart im Zentral, ist so ein 300er Laden und das war schon mal ein ganz guter Tourauftakt und ja, aber es schlaucht dann schon. So, das ist dann von wirklich 1A-Hotels bis in der Jugendherberge. Das war dann wieder etwas befremdlich, aber ja, ist schon eine geile Sache. Macht uns dabei die Leute einfach zu.
Wer bucht denn dann die Übernachtung für euch? Macht ihr das nicht selbst? Oder habt ihr da wirklich so einen Tourmanager oder eine Tourmanagerin?
Wir haben tatsächlich einen Tourmanager. Aber auch ein bisschen Booking, das macht so ein bisschen der Mike Möller. Der ist leider sehr erkrankt, gute Besserungen dahin nochmal. Der ist im Siebener Club in Mannheim sehr rege und leitet das das Magazin, kennen vielleicht von euch die einen oder anderen, auch ein bisschen Werbung dafür, weil die einfach nette Leute sind, vom Breakout Magazin. Und der stellt das so ein bisschen zusammen und es ist immer so ein Ding. Manchmal stellen die Clubs was, manchmal fragt man danach und manchmal merkt man hinterher, oh, man hätte lieber vorher fragen sollen. Das ist dann auch ganz interessant. Aber es ist halt auch nicht im Nightliner, weil das kannst du einfach nicht finanzieren, sondern es ist quasi, wir sind in einem Bambus von Vans for Bands, das haben einige vielleicht von euch schon mal gehört, sind wir unterwegs mit so einem neuen Sitzer und hinten ist so eine kleine, so ein kleiner Kasten noch drin quasi, wo du deine ganzen Instrumente lässt und so. Und das ist dann immer Tetris spielen, damit wir überhaupt alles mitbekommen. Das ist schon echt ganz witzig. Und da gibt's auch keine, klar, es gibt immer so von den Clubs Stagehands mal, die helfen. Aber, ja, man schlürt seine Klamotten alleine. Ja. Das ist, weil das ist einfach nicht finanzierbar. Oder auch, wo willst du jetzt noch einen Backliner hintun?
Du musst es machen wie in Indien. Du musst dir so einen kleinen Meisterschüler heranziehen, der erstmal Fronarbeiten leisten muss.
Das hat bei dir ja nicht geklappt.
Nee, ich war zu faul.
Ja, nee, geübt, das ist schon viel. Nee. Also, wie gesagt, ja, das ist einfach nicht, das wäre eigentlich das Cleverste, aber das lässt sich einfach nicht finanzieren irgendwie.
Also, wenn ihr das noch sehen möchte, es gibt einen zweiten Blog, wie er gerade gesagt hat. Das Ganze im April und das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Dann könnt ihr nachschauen, in welchen Städten und Regionen ihr den Dirk noch bewundern dürft, wenn er für euch sein Brock-Rock-Können auspackt. Bam!
Team, Moment, jetzt haben wir so viel schon geredet. Wie sieht denn der heutige Rundown eigentlich aus, damit die Leutchen erstmal wissen, was kommt heute auf sie zu?
Jetzt waren wir schon so in Chatlaune. Der Rundown, was erwartet euch heute? Wir haben eine kleine News-Ankündigung. Wir haben einen Gast heute, und zwar ist das der Tobias Held. Der Dirk testet für euch die T-Symbols. Und wie üblich haben wir die Chefkoch-Empfehlungen der Woche.
Timo, bist du eigentlich auch schon ein bisschen aufgeregt?
Ich bin immer aufgeregt, wenn ich mit dir Zoom-Konferenzen habe.
Nee, hör mal, unser Podcast kommt ja nächste Woche Freitag raus und Freitagabend oder besser gesagt Samstagmorgen startet unser erstes Drumcamp.
Das ist richtig. Da gibt es noch einige logistische Meisterleistungen zu bewältigen, aber wir freuen uns tierisch drauf.
Deshalb nämlich. Also wie gesagt, wir werden berichten. Ich bin jetzt einfach schon, ich bin schon am Sachen zusammenstellen. Ich bin am Übungen für euch zusammen basteln. Ich muss jetzt mal selber üben.
Jetzt machst du aber allen
ja,
Angst.
Ja, habe ich jetzt gerade auch,
oder?
Aber das haben wir ja auch. Von daher, warum die nicht auch?
Das ist richtig.
Nee, also ich freue mich mega drauf. Ich bin echt gespannt, weil es sind neue Leute dabei, es sind alte Leute dabei, die ich kenne. Und gerade auch, dass man das zusammen macht, finde ich eine ganz, ganz tolle. Also ich freue mich wirklich mega.
Ja, das wird eine mega Veranstaltung. Und wir können jetzt auch schon anteasern, das wird nicht das einzige Drumcamp in diesem Jahr bleiben.
Nein.
Da sind wir schon wieder was am Zusammenfriemeln. Da haben wir was in der Pipeline. Das hoffen wir, können wir schon im nächsten Podcast dann terminlich verkünden.
Genau.
Aber jetzt steht erstmal das erste Schlagabtausch-Drumcamp an. Ja, es wird mega.
Ja.
Ich weiß es schon, es wird mega.
Bam.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben euch zur Tusch-Challenge aufgerufen. Und leider, oder Gott sei Dank, wie auch immer man das jetzt handhaben möchte, haben wir es noch nicht geschafft, eure Tuschs in dieser Folge mit einzubauen. Das liegt einerseits natürlich wieder an uns, denn ich habe auch vom Dirk noch keinen Tusch erhalten. Er hat auch von mir keinen Tusch erhalten. Wir sind immer so, wir müssen nachsitzen. Außerdem sind wir so große Karnevalisten, dass wir gerne den Karneval verlängern für uns damit. Auf unbestimmte Zeit, selbstverständlich. Jo. Und wir haben ja einen Interviewgast heute den Tobias Held, der uns wahnsinnig tolle Schnipsel zur Verfügung gestellt hat, wo das einfach mit dem Tusch so ein bisschen sich gerieben hätte. Und deswegen greifen wir auf die Schnipsel, auf die Snippets vom Tobias heute zurück, was nicht bedeuten soll, dass eure Tuschs nicht in Zukunft auch noch am Start sind. Das heißt, bitte, bitte, wer noch nichts eingesendet hat, ihr dürft weiterhin uns Sachen zuschicken an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Und ihr müsst, haben wir auch des Öfteren schon gesagt, nichts Besonderes dafür aufbauen oder tun. Ein Handy reicht oder ein Field Recorder oder, keine Ahnung, die Katze mit einem Mikrofon, ich weiß es nicht, irgendwas, was was aufnehmen kann. Qualität nicht entscheidend, es ist ja auch kein Video, sondern wir brauchen nur den Sound, wir brauchen kein Video von euch und das Ganze dann bitte an uns schicken, an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Wir freuen uns auf eure Zusendungen. Wir möchten eine Veranstaltung ankündigen und das sind die Berlin Drum Days, die finden statt von Donnerstag, den 9. Mai bis Sonntag, den 12. Mai 2024. Das Event ist vom Drumtrainer Berlin und ist eine feste Größe in der Szene und lockt einmal mehr mit einem, ja, man kann schon sagen, tollem Line-Up. Dozentinnen und Dozenten sind im Mai die Annika Nilles, Christine Neddens, Clinton Agu, Dirk Erchinger, Markus Onkel-Linger, Philo Zungui, Stefan Gänze, Theresa Stark sowie die Drum Trainer Session Band. Es stehen Masterclasses, Technik-Workshops, Performances, Warm-Up-Kurse, Marching-Band-Training, Playing with the Assist Training, Jamming mit der Drumtrainer Session Band und vieles mehr auf dem Programm. Die Kosten belaufen sich auf 390 Euro. Es gibt für Percussion-Kreativmitglieder allerdings einen 10% Rabatt. Wenn ihr Percussion-Kreativmitglied seid, könnt ihr den Code PC-Mitglied, alles in einem Wort groß geschrieben, dann beim Buchen eintippen. Die Kapazität ist begrenzt auf 25 Teilnehmende, also ihr seid auch dort eine sehr kleine Gruppe, was natürlich für euch hervorragend ist, um das Beste daraus mitzunehmen. Alle wichtigen Links zu den Berlin Drum Days in den Shownotes.
Das ist eine tolle Veranstaltung mit einem wirklich hochkarätigen Line-Up, wenn ihr in der Nähe um Berlin wohnt oder auch weiter weg, weil es ist ja Drum Days. Das lohnt sich wirklich, wird eine Menge geboten bei meinem alten Kollegen Herrn Erchinger. Geiler Typ, geile Location, also mitmachen. Bam.
Unser heutiger Interviewgast ist Tobias Held. Tobias ist einer der vielseitigsten deutschen Drummer. Mit seiner geschmackvollen Spielweise beherrscht er sowohl die moderne Pop- und R&B-Musik als auch den Jazz in all seinen Facetten. Seine Fähigkeit, einer Band Leben einzuhauchen und einem Song Seele zu verleihen, macht ihn zu einem begehrten Musiker für Künstlerinnen und Künstler der unterschiedlichsten Stilrichtungen. Wir erinnern uns, wir hatten mal den Gitarristen Hanno Busch bei uns im Gespräch, der den Tobias als sein First Call Drummer damals nannte. Und wer Hanno jetzt nicht mehr auf dem Schirm hat, Hanno spielt heute unter anderem bei Jan Delay und hat früher bei den Heavytones bei Pro7 gespielt und ist auch mit seinem eigenen Trio sehr, sehr umtriebig. Und Hanno hat quasi dem Tobias damit einen Ritterschlag verliehen. Aber Tobias' Liste von Credits spricht eh für sich und umfasst Zusammenarbeit mit unter anderem Mats Mutzke, Johannes Oerding, Gregor Meile, Sascha, Tom Gäbel und vielen mehr. Ob als Touring-Drummer, Studiomusiker oder Live-Performer in TV-Shows wie der ARD-Sportshow Late-Night-Band zur Fußball-Europameisterschaft 2020, Tobias hat sich einen festen Platz in der deutschen Musikszene erobert. Als Künstler versteht Tobias Musik als eine universelle Sprache, die Menschen auf der ganzen Welt verbindet. Er betont immer wieder die Bedeutung des musikalischen Dialogs und des intensiven Zusammenspiels in einer Band, das weit über das bloße Aneinanderreihen von Noten hinausgeht. Seine musikalische Sensibilität und sein Verständnis für die verschiedenen Stile machen ihn zudem zu einem gefragten Dozenten, der sein Wissen gerne in Workshops weitergibt. Damit aber nicht genug, so ist Tobias auch als Komponist und Bandleader aktiv. Sein Indie-Jazz-Projekt zeigt seine kreative Vielseitigkeit und sein Streben nach musikalischer Innovation. Mit dem Debütalbum Tortuga präsentiert er gemeinsam mit der Bassistin Julia Hofer und Gitarrist Hanno Busch eine faszinierende Fusion aus Jazz, Pop und elektronischen Elementen, die sich mit aktuellen gesellschaftlichen Themen wie der Digitalisierung auseinandersetzt. Starten wir in das Interview und werfen wir einen Blick auf Tobias' Karriere, seine musikalischen Einflüsse und seine Energie, die er in jedes seiner Projekte mit 100% einbringt. In der Einleitung habt ihr jetzt schon etwas über den Tobias erfahren, aber jetzt soll er natürlich selbst zu Wort kommen und ich meine, er sitzt gerade in Hamburg, ist das korrekt? Nick einfach mal, damit ich nichts Falsches sage. Sitzt in Hamburg.
Das stimmt.
Wahrscheinlich scheint megamäßig die Sonne dort. Und ich sage jetzt einfach mal, hallo Tobias, es freut uns sehr, dass du heute unser Interviewpartner bist.
Ich freue mich auch sehr. Guten Morgen, ihr zwei.
Guten Morgen, Tobias. Klasse, dass du dabei bist. Mega.
Tobias, ich habe schon deine Vielseitigkeit gerade gelobhudelt in der Einleitung, die ja von modernem Pop bis hin zu Jazz reicht. Und eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, wenn man so vielseitig ist, wie schaffst du es, zwischen den verschiedenen Genres durchzunavigieren und dabei deine eigene musikalische Identität noch weiter beizubehalten, ohne dich zu verbiegen? Oder anders mal gefragt, vielleicht ein bisschen simpler, wie gestaltest du dein Spiel, um dich in unterschiedlichen musikalischen Kontexten anzupassen?
Ehrlich gesagt habe ich darüber noch nie so richtig nachgedacht. Also wenn ich für Projekte gebucht werde, dann schaue ich mir erstmal die Musik an und überlege mir, was die Musik so braucht. Und da ich gar nicht so einen wahnsinnig großen Equipment-Schatz habe, versuche ich eigentlich mit den kleinen Mitteln, die ich habe, die Musik so gut zu gestalten, wie es mir möglich ist. Das heißt, ich habe gar nicht für so wahnsinnig viele unterschiedliche Instrumente natürlich die Hauptpfeiler, also dass man mit einer 22 Zoll kein Jazz-Standard-Gig spielt, die vorne offen ist, so Kleinigkeiten, also gibt schon das passende Equipment, aber im Großen und Ganzen beschränkt sich das so auf zwei Setups, ne? Und die so grob zwischen wirklich Standard-Jazz und diverse Pop-Art und Weisen schwanken.
Dass du mit wenig allerdings viel machen kannst, das werden wir im Laufe des Gesprächs noch rausfinden. Dann fangen wir einfach mal ganz weit vorne an. Du hast ja irgendwann wahrscheinlich angefangen als kleiner Stöpsel mit dem Schlagzeugspielen. Da können wir vielleicht einfach mal schon mal dann gleich loslegen. Das heißt, dass du mal kurz deinen Werdegang vielleicht beschreibst. Und was mich nur interessiert, ist dann, wie deine Ausbildung am Konservatorium in Arnheim und der Popkurs in Hamburg dann deine Entwicklung noch mal deutlich weitergeprägt.
Ich komme ja aus dem Westfalenland, aus Beckum.
Yeah!
Dir kennt das ja, Musikschule Beckum-Warendorf. Und da habe ich mit 9,5 Jahren angefangen bei James Sargent. Und das war ganz toller Unterricht an der städtischen Musikschule in Beckum. Der Jimmy, wie wir ihn alle genannt haben, der hatte Wahnsinnsunterrichtsmaterial. Der hat immer die ganzen Schulen aus Amerika bestellt, weil er selber auch einen Musikalienhandel hatte. Und somit gab es eigentlich feinstes Repertoire ab 9,5 Jahren von diversen alten Jazzmusikern. Und das hat doch einiges ins Leben gerufen. Das war tierisch, das war eine unfassbare Basis. Und weil die Ausbildung so gut war, war dann später die Aufnahmeprüfung in Arnheim auch gar nicht so ein Problem, weil ich durch Jimmy eigentlich schon auf einem recht guten technischen Stand war und auch so Rudiment-mäßig schon einiges am Start war. Und er war eine tierisch große Hilfe für alles, was danach passiert ist.
Ich glaube, das Interessante vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Tobias und ich, wir beide kennen uns auch schon sehr lange, weil der Jimmy Sargent war auch mein Lehrer. Und ich denke mal, wir haben den beiden eine Menge zu verdanken. Der hat schon viel in die Wiege, sage ich mal, für uns beide reingelegt. Vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist hauptsächlich Traditional-Spieler noch. Das heißt, du hältst die Sticks wirklich Traditional. Klar, du spielst auch Match, aber ich glaube, hauptsächlich schon bist du Traditional. Weil ich bin ja, nachdem ich das 15, 16 Jahre gemacht habe, ich kann Besen auch immer noch traditional besser spielen als Matched, aber ich bin dann irgendwann umgeswitcht so ein bisschen zu beiden, komme automatisch da auch heute hin und wieder mit. Aber du spielst hauptsächlich traditional, was wir auch dem Jimmy eigentlich zu verdanken haben, dass der uns das so ein bisschen mit in die Wiege auch gelegt hat halt. Wie du schon sagst, dieses ganze Jazz-Apparatur. Der Jimmy ist selber Engländer. Der war durch die Engländer bei uns hier in Westfalen stationiert, ist dann in Oelde geblieben. Oelde-Beckum liegt relativ nah aneinander für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal vom Geografischen. Und das hat dich, glaube ich, auch ja sehr geprägt, weil du spielst immer noch mehr traditional, dass du da vielleicht nochmal kurz drauf eingehst.
Das ist seit einigen Jahren tatsächlich auch 50-50 geworden. Okay. Also durch ganz viel Popspielen finde ich diverse Backbeat-Stilistiken und Sounds mit Matched Grip einfacher.
So ja, cool, interessant, weil das war ja bei mir auch der Grund, wo ich auch sagte, fühlt sich jetzt, da fühle ich mich dann wohl auf einmal das Match zu machen.
Ja, genau, so ist es bei mir eigentlich auch. Und das hängt aber wirklich von der Musik ab, von der Art der Popmusik und ganz viel von den Snare-Backbeat-Sounds ist es abhängig. Alles, was so fett sein soll, das mache ich doch eher Matched Grip-mäßig. Mhm. Und wenn es dann aber so hohe, hochgepitchte, klingelige Snares werden sollen, so ein bisschen Steve Jordan-Style, dann wechsle ich aber wieder zu Traditional Grip. Das cool, funktioniert ja, für mich dann besser, weil ich irgendwie andere, ich bilde mir eine andere Obertöne dann aus der Snare zu kriegen, die ich hören will und brauche.
Ja, es fühlt sich für mich auch einfach anders an. Also ich spiele ja, wie gesagt, ich spiele immer noch hin und wieder Traditional und gerade wenn ich so, ich will ja gerade sagen, fein sensibler, dann bin ich auf einmal beim, also unbewusst bin ich tatsächlich auch beim Traditional wieder.
Bei mir ganz genauso, exakt dasselbe.
Okay. So. Ja, interessant. Also,
auch gerade alles, was mit Technik zu tun hat oder wo ich generell mehr feinfühlige Obertöne brauche, alle Jazz-Stilistiken mache ich sowieso Traditional. Und wenn ich so Technik-Kram hier, so zum Beispiel Wilcoxen spiele, ist auch alles Traditional Grip. Ich kann einfach Doubles viel, viel sauberer links mit Traditional spielen als mit Matched. Da bin ich, weil ich das länger mache.
Ja, lass doch mal rein, weil Timo, du bist ganz anders. Du hast nie Traditional gemacht, soweit ich das weiß.
Nee, ich also hab direkt...
Wir switchen jetzt mal ein bisschen in die Nerd-Ecke, was finde ich jetzt gerade interessant.
Ich habe direkt Matched gelernt, das heißt, also vielleicht auch für alle Zuhörer und Zuhörer draußen, Matched heißt, wenn ihr rechts und links die gleiche Haltung habt. Traditional heißt ja, das kommt aus der Marching-Musik, wo ihr links den Stick quasi zwischen Daumen und Zeigefinger liegen habt in dieser Kuhle, was man bei Paradetrommeln immer noch häufig sieht und was ja früher eigentlich alle so gespielt haben. Aber mein erster Lehrer hat halt von sich aus schon Matched gespielt, deswegen kam ich nie in die Verlegenheit. Aber das Witzige, was Tobias gerade sagt, ich finde, manchmal hat es mehr Style, Traditional zu spielen. Ich beschäftige mich ja viel mit dieser, ja, mit der History of Drumset, also mit der Geschichte des Schlagzeugspielens. Da haben ja quasi alle Traditional gespielt. Und manchmal sieht's einfach geiler aus, je nachdem, was man spielt auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder es sieht authentischer aus, muss man eigentlich sagen, wenn man Traditional spielt. Und ich erwische mich auch manchmal, obwohl ich das nie geübt und nie wirklich gelernt habe, dass ich Traditional plötzlich spiele. Aber sobald es dann an technische Feinheiten geht, muss ich auf Matched switchen, weil ich krieg irgendwie Doubles hin, Traditional, aber die klingen richtig unsauber und dann muss ich wirklich auf Matched wechseln. Also ja, das ist genau umgekehrt vom was Tobias gerade sagt.
Ja, es ist, glaube ich, wirklich, womit man, ja, glaube ich, schon ein bisschen angefangen hat und wie gesagt, und natürlich das natürlich auch einfach geübt hat. Aber es sind für mich zwei ganz verschiedene Soundaspekte. Also was ich wirklich fast gar nicht hinkriege, also wirklich, was ich echt nicht Match spielen kann, das eiert wie Sau, wenn ich Besen rufe. Ich kriege Besen kann ich nicht Match spielen. Das klingt bei mir so strange.
Geht bei mir auch gar nicht. Also
das geht gar nicht. Da krieg ich wirklich gar nicht hin. Nee. Das klingt so holperig. Das finde ich echt mal nochmal eine ganz andere Hausnummer halt.
Ja, total. Total.
Absolut. Das könnte daran liegen, weil es nur eine komplett andere Bewegung ist. Ne? Also ich meine, es ist ja nicht ja, hoch runter, sondern es ist ja quasi seitwärts, diese Bewegung. Das ist nochmal was ganz anderes.
Total.
Ja, das ist interessant. Tobias, du bist dann von Jimmy, da hat Timo ja dann eben den Schwenk hingekriegt, du bist dann ans Konservatorium gekommen. Wie ging dann da dein Weg weiter?
Ich hatte dann 5 Jahre Unterricht bei René Kremers und Jupp van Erven. Mhm. Und René Kremers war eher so für die Pop-Fusion-Ecke verantwortlich und Jupp van Erven für die ganze Jazz-Sache. Und die haben zusammen ein ziemlich gutes Curriculum gebaut für die Studenten. Wir hatten immer quasi abwechselnd Unterricht. Die eine Woche beim Job, die andere Woche beim René. Und das zog sich dann über 4-5 Jahre so hin. Und dann gab es zusätzlich noch alle paar Monate so Gruppenunterrichtsspots. Gab es bestimmte Themen, ne, die vorher aufgerufen worden sind. Und da mussten wir uns vorbereiten. Und dann gab es Unterricht mit allen, mit der ganzen Klasse und beiden Lehrern. Und das war echt tierisch. Die hatten ein ganz schönes Programm für uns. Das war sehr beeindruckend und wir haben alle sehr geschwitzt.
Geil.
Ja, es war schön.
Und dann hast du dort deinen Abschluss gemacht.
Genau.
Bist du dann aber, ich glaube, weil da haben wir uns ja auch schon kennengelernt, eher mal nach in die Kölner Ecke gegangen, wo wir auch so ein paar Schnittpunkte hatten. Und dann hast du aber wieder Köln verlassen Richtung Hamburg. Hat das auch schon mit dem Hamburger Popkurs zu tun gehabt oder wie ging das denn nach dem Studium dann weiter?
Genau, nach dem Studium habe ich erst fast 5 Jahre in Köln verbracht. Und das war aber nie so richtig meine Stadt. Ich bin dann nie so richtig warm geworden. Und ich glaube, ich passe als Typ persönlich, passe ich einfach besser nach Hamburg und ich fühle mich hier auch sehr wohl. Und ich habe tatsächlich ein Jahr später nach meinem Abschluss in Hamburg den Popkurs gemacht. Fand das alles sehr toll. Bin dann aber nicht wie viele nach dem Popkurs direkt in die Stadt gezogen, sondern eigentlich erst 7 Jahre später, weil das für mich keinen Sinn gemacht hat. Ich hatte gerade angefangen, mir in Köln was aufzubauen und diese ganzen Connections fallen zu lassen, hätte gar keinen Sinn gemacht. Und ja, der Popkurs war so 50-50 für meinen Umzug nach Hamburg verantwortlich. Ganz viel zu tun hatte Mike Schott, unser Monopunk-Keyboarder. Ja. Der ist damals nach Hamburg gezogen, ein Jahr vor mir. Und der hat irgendwann gesagt, ey, wenn dir Köln nicht gefällt, komm doch auch hier nach oben in den Norden und dann starten wir was. Und dann fingen so die Monopunk-Planung und Anfänge an. Und im Popkurs habe ich Kontakte gemacht bezüglich Sven Kaczirek, der auch in Arnheim war. Mit Sven war ich gut befreundet und der hat auch immer schon gesagt, ey, wenn du umziehen willst, komm doch nach Hamburg. Ich sorge dafür, dass du hier unterkommst, wir finden schon was. Und über Sven Kaczirek bin ich dann auch an die Hamburg School of Music gekommen. So, den habe ich in meinem Übergang im Umzug nach Hamburg, habe ich den häufiger gesubbt. Und dann entstanden da so die ersten Unterrichtskontakte. Das war ganz gut. Und das war so, jetzt habe ich mich verhaspelt. Haben wir wieder Zeug zum Rausschneiden. Wo war ich?
Ich frage nochmal da dazwischen also, einfach. Du hast ja ein abgeschlossenes Studium gehabt und hast dich dann trotzdem nochmal entschieden, den Popkurs zu machen. Was waren da deine Beweggründe dazu und was letztendlich außer Kontakten vielleicht, wo der Popkurs ja, glaube ich, wirklich extremst wichtig ist, hast du noch aus dem Popkurs mitnehmen können?
Die Hauptmotivation war tatsächlich dieses Kontaktding. Das ist mir sehr eingepriesen worden und ich bin eigentlich zum Popkurs über einen Unfall gekommen. Ich habe damals in einer Band gespielt von Markus Trockel, war damals ein Singer-Songwriter und Bassist aus Arnheim. Beziehungsweise wir haben in Arnhem zusammen studiert, der kommt eigentlich aus Bochum. Und ich habe in seiner Band gespielt und der wollte sich mit dem Bandmaterial für den Popkurs bewerben. Und dann ist der genommen worden und eingeladen worden zum Vorspielen und dann hat er uns gefragt, ey, ich muss mit einer Band vorspielen, wollt ihr nicht einfach mitkommen? Habt ihr Bock auf den Tag Hamburg? Und dann ist er auch genommen worden und Udo Dahm in der Jury ist aber irgendwie neugierig auf mich geworden und meinte, ja, und wo stehst du hier in der Anmeldung? Ich habe mich gar nicht beworben, ich bin hier nur mit dabei. So, ich bin für meinen Kumpel Markus Trockel spiele ich mit vor. Ah, okay, das ist aber schade. Wir möchten eigentlich, dass du den Popkurs hier machst. So, du würdest hier super reinpassen. Dann ging es ein paar Mal hin und her und meinte, es ist mir einfach zu teuer, kann ich nicht. So, geht nicht. Und dann hat er so ein bisschen rumgedruckt und meinte, ich rufe dich in 2 Tagen an. Dann hat er sich gemeldet und meinte, wir wollen, dass du das machst. Du bekommst ein Stipendium. Und dann habe ich durch diesen Unfall den Popkurs gemacht. Und das war tatsächlich total schön. Also das, was da entsteht, so musikalisch, neben dem Leute kennenlernen, das ist total wertvoll, weil die sehr viel Wert auf gemeinsam Musik machen legen. So die ganzen Unterrichtsfächer und Unterrichtstätigkeiten, das ist eigentlich eher zweitrangig. Und du hast auch Hauptfachunterricht und wir hatten als Trommler jeden Morgen um 9 so eine Rudimentstunde am Pad, das war alles ganz, ganz toll. Aber das gemeinsame Musikmachen in diversen Bands, für die man selber organisieren muss, das hat total viel Wert und das hat auch viel in mir bewirkt. Und da dachte ich, wenn Hamburg so läuft, dann muss ich hier doch irgendwann hin. Also es war schon eine ziemlich gute Hamburg-Werbung.
Ja, Wahnsinn. Genau. Also kurz mal, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen?
Irgendwie schon. Ja.
Du hast dann im Laufe der Jahre ja wirklich mit einer Vielzahl von Hochkarätern zusammengespielt. Du warst ja lange mit Max Mutzke unterwegs. Du hast mit Gregor Meile gespielt und mit Sascha. Welche Erfahrungen konntest du dabei machen und wie hat das denn deine eigene künstlerische Vision so ein bisschen geprägt?
Welche Erfahrung? An Erfahrung war alles dabei, sowohl sehr gute als auch sehr schlechte. Also was ich wirklich, wirklich lieben gelernt habe, war letztendlich das Turnspielen. Und das, was für mich den stärksten Eindruck an positiver Erfahrung hinterlassen hat, war diese Max-Mutzke-Zeit in Verbindung mit unserer festen Band, mit Monopunk. Das war ja schon so eine glückliche Fügung, weil wir als ganze feste Band dort eingestiegen sind und wir eigentlich nicht gebuchte Sideman-Leute waren, einzeln gebuchte Sideman-Leute. Von daher war die Situation speziell günstig, weil wir auch doch relativ viele kreative Freiheiten hatten. So, diese ganze Monopunk-Max-Mutzke-Aktion ist ja so entstanden, der hat damals eine Band gesucht und hat sich bei Mike Schott gemeldet. Und hier, ich brauche für zwei Showcases einer Platte, die ich gerade rausgebracht habe, die von Wolfgang Hafner produziert worden ist, brauche ich eine Band. Kannst du mir was zusammenstellen? Da hat Mike gesagt, ich habe eine Band. So, wir haben Monopunk gegründet und wir wollen genau das, Künstlerbegleitung. Es gibt allerdings einen Haken. Wir stellen eine Bedingung. Wir machen das nur, wenn wir die Live-Arrangements machen. Und dann gab es eine Testprobe und Max und sein Manager, die waren dabei und wir hatten so ein paar Stücke von ihm vorbereitet in unserem Style. Und dann haben sie es gekauft. Die waren so beeindruckt und meinten, oh, okay, es klingt jetzt eigentlich schon stärker wie das, was wir auf Platte veröffentlicht haben. Wir wollen das mit euch machen. Wollt ihr die beiden Showcases spielen? Dann haben wir die beiden Showcases gespielt und zwei Wochen später kam die erste Anfrage für eine Herbsttour über zwei Wochen. Und ab da ging das dann so weiter. Dann folgten eigentlich 10 Jahre Max Mutzke und Monopunk.
Eine echt lange Zeit.
Und dann, weil wir beide haben uns ja auch schon vor kurzem mal getroffen, das ist ja natürlich auch erstmal doof, wenn diese Zeit dann auf einmal doch ein bisschen beendet wird. Da hatten wir ja ein bisschen drüber geredet halt, vielleicht, dass du darauf auch mal, wie das dann ist, weil man hat ja 10 Jahre sehr fest zusammengespielt. Mhm. Und ihr seid ja wirklich eine Einheit mit Monopunk, weil das ist eigentlich das, was mich damals sehr beeindruckt hat. Wie du schon sagst, es war nicht von Sidemen irgendwie eine Band zusammengestellt, sondern ihr als Monopunk habt mit Max Mutzke euer Ding gemacht. Und das hat es nach meiner Meinung auch besonders gemacht. Und dann kommt ja auf einmal, wo ihr gesagt habt, dass dann vielleicht ein Management sagt, oh, wir möchten auf einmal anders gehen. Vielleicht erzählst du darüber mal ein bisschen.
Ja, aber hoffentlich kriege ich das noch zusammen. Ich verdränge das auch ganz gern.
Ja, das kann ich mir vor.
Erstmal vorab, es ist jetzt auf jeden Fall Frieden zwischen uns dreien und Max Mutzke. So, das war uns Vieren, glaube ich, auch relativ schnell sehr wichtig. Und wir haben jetzt ein gutes Verhältnis und es kommt auch immer wieder vor, dass Max für spezielle Dinge anfragt. Zum Beispiel habe ich mit Danny, mit unserem Bassisten zusammen zwischendurch so Orchester-Sachen gespielt. Mhm. Oder auch so spezielle Konzerte, die für ein, zwei Anlässe zusammen gebucht waren. Es gab letztens so eine 80er-Jahre-Cover-Aktion mit Max und Stefanie Heinzmann zusammen. Und da sind Danny und ich zusammen mit den TV-Total-Bläsern und Bruno Müller gebucht worden. Gab es 2 Konzerte, die waren ganz toll. Also sowas passiert noch und wir gehen da auch alle mit einem guten Gefühl raus. Und der Grund für den Abbruch der Zusammenarbeit war damals eigentlich so ganz klassisch Pop-Geschichte mäßig, was jeder schon klischeemäßig gehört hat. Es gibt einen neuen Deal und in dem neuen Deal sind bessere Konditionen für den Künstler und weil der Deal finanziell besser ist, sagt aber das Label, jetzt reden wir aber mit und ab jetzt machst du die und die Musik und wie wäre es nicht, wenn du mit den und den Leuten produzierst, und so weiter und so weiter. Das war so der erste grobe Rahmen. Und dann wurde das noch so ein bisschen vielschichtiger und kleiner. Vielschichtiger in der Politik, in der Bandpolitik, weil es sollte erst zwei Bands geben, eine Band, die eher im südlichen Teil spielt und eine Band, die im nördlichen Teil spielt. Und dann gab es aber, weil viel zu viele Leute involviert waren und gar nicht alle passend Zeit hatten, gab es total viel Chaos. Also dieses ausgedachte Konzept von diesen zwei Bands, das gestaltete sich schwierig. So, und das ließ sich nicht so weit so einfach umsetzen. Und letztendlich hat er aber dann in seinen Planungen den Vorzug der neuen Band gegeben. Und wahrscheinlich wollte er sich auch verändern. Und zusätzlich kam noch hinzu, dass der Mike damals aus der Max-Band mit Monopunk zusammen ausgestiegen ist, weil er einfach weniger unterwegs sein wollte. Und so kam so eins zum anderen. Es ist so ganz feinschichtig und viel, viel gliederig. Ich kann das gar nicht mehr so genau wiedergeben. Und ehrlich gesagt, dieser ganze Stress, ich glaube, das muss auch gar nicht in das Interview. Mir ist, glaube ich, viel wichtiger, dass das nicht mehr ist, aber dass das friedlich auseinandergegangen ist. Das wäre mir, glaube ich, sehr wichtig.
Nein, darum geht's, ja. Es geht, glaube ich, eher darum, damit, ich glaube, damit ein Zuhörerin und Zuhörer einfach mal weiß, es sieht nach außen immer alles so leicht aus. Und es ist manchmal, man hat, also wo ich eigentlich mehr darauf hinaus wollte, das kennen wir ja auch, dass man auch manchmal, dass es nicht wie beim normalen Job relativ gleichmäßig immer läuft, sondern hat man wirklich Peaks, die super laufen.
Ja.
Und dann hat man aber auch, das ist das, wo ich eigentlich mehr drauf hinaus, dass es dann aber auch mal Zeiten gibt, wie ganz komische Corona-Zeiten, wo ich einen Kalender voll hatte mit insgesamt, weiß nicht, pro Jahr irgendwie 130 Jobs, 140 und du darfst nicht spielen. Also, dass man diese Peaks hat von total gut gebucht oder ihr kennt das ja auch alle, wo ich auch so weiter, dass man hat zwei Wochen nix und an einem Tag könntest du viermal spielen und Wie macht man das allen recht, dass man, ich glaube, dass man das einfach auch mal als Zuhörerinnen und Zuhörer einfach auch mal weiß, dass es nicht einfach immer nur rund läuft. Das ist einfach, dass man einfach, ich habe immer das Gefühl, das kann ich nur von meiner Seite so, ich habe immer das Gefühl, ich muss mich ein bisschen neu selber erfinden, muss neue Möglichkeiten suchen, muss neue Wege, neue Kontakte, alte Kontakte wieder auffrischen, was auch ganz wichtig manchmal ist. Darauf wollte ich eigentlich viel mehr hinaus. Und das ist nach so einer 10-jährigen, einerseits, ich sag ja immer, wenn sich eine Tür schließt, es öffnet sich eine neue.
Ja.
Aber das braucht halt manchmal auch. Das ist eher so ein bisschen das Ding ist für alle, wenn es jetzt mal gerade, oder man keine 100 Auftritte hat, die kommen dann vielleicht ein bisschen später wieder. Dass man da einfach auch, ich glaube, es ist eine Menge Arbeit und du hast ja auch dadurch auch einfach Freiraum bekommen, zum Beispiel, was ich ja, deine Heldens-Playlist, die ich ganz gut verfolge, weil ich es einfach cool finde, die Sachen, die du machst, irgendwie, da kommen wir gleich nochmal, wie gesagt, dass man einfach immer am Ball dranbleiben soll, dass man immer versuchen muss, okay, jetzt schließt sich eine Tür, aber es öffnet sich eine neue dadurch. Und dadurch hat sie, da können wir ein bisschen vielleicht drauf hinschwecken, dadurch hast du ja eine ganz neue Trio-Formation gefunden und ihr habt eine mega interessante Platte herausgebracht. Und das sind ja auch so Sachen, weil wenn man jetzt nur unterwegs wäre, hast du eigentlich gar keine Zeit, um Neues zu machen.
Das stimmt, absolut.
Und dadurch, das meinte ich eigentlich dadurch, dass sich eventuell etwas Neues kreiert hat. Und da können wir mal ein bisschen vielleicht drauf zu sprechen kommen. Du hast eine ganz, ganz tolle Band mit Julia Hofer und Hanno Busch gegründet. Vielleicht erzählst du darüber mal so ein bisschen. Wie ist das zustande gekommen? Wie habt ihr euch gefunden? Weil Julia, soweit ich weiß, lebt in Wien. Julia ist Bassistin, lebt in Wien. Hanno habe ich jetzt gar keine Ahnung. Ich glaube, der ist Hamburger auch, ne? Oder
Hanno ist Kölner.
Ah, Kölner, okay.
Genau.
Guck mal, den habe ich schon mit Wien, Köln und Hamburg zusammenzubringen, ist ja auch nicht so einfach. Man kann nicht sagen, komm, wir gehen mal ein Bier trinken und proben mal eben. Das heißt, es muss sich gut organisieren. Wie habt ihr euch gefunden? Wie ist die Platte entstanden? Was war so der Grundgedanke?
Wir haben uns kennengelernt bei einer WDR-Produktion. Und zwar hat Hanno damals eine Late-Night-Band zusammengestellt für die Sportschau-Live-Sendung der EM. Ich glaube, das war 2020 oder so, auf jeden Fall in der Corona-Zeit. Oder 2021, könnte 2021 gewesen sein. Und dort haben wir uns kennengelernt und gut verstanden und haben danach gesagt, ey, ich glaube, wir machen als Trio weiter. Das passt so gut. Wir wollen etwas Neues kreieren. Wir sind drei sehr unterschiedliche Typen. Die Julia ist Bassistin und singt zusätzlich auch sehr schön und kommt aus Wien und ist eigentlich 20 Jahre jünger im Gegensatz zu Hanno und mir. Und allein das bringt schon mal einen riesen Unterschied in diese Trio-Formation. Und Julia ist ganz anders aufgewachsen wie wir. Und das macht's spannend. So, während ich mit Hanno schon seit Jahren, seit meiner Kölner Zeit befreundet bin und wir in engen Austausch sind und wir sehr gleich über Musik denken und auch teilweise ähnliche Vorbilder haben und ähnlichen Dingen nacheifern, ist Julia so ganz anders, weil sie eben 20 Jahre jünger ist und anders aufgewachsen ist. Und das hat sich sehr gut befruchtet. Mhm. Und diese Unterschiedlichkeiten haben wir als Anlass genommen, um als Band neu zu starten. Also wir haben wirklich auf Null gedrückt, uns ohne Vorgaben, ohne irgendetwas in den Proberaum zurückgezogen und geguckt, was passiert. Angefangen zu jammen und diese Jams aufgezeichnet und danach reflektiert und geschaut, welche Ideen machen Sinn, weiter zu verfolgen und was schmeißt man direkt weg. So, das dauert natürlich, deswegen ist auch die Platte jetzt erst raus, 2, 2,5 Jahre später. Aber es hat sich gelohnt. Wenn man so viel Zeit da reinsteckt, ohne Vorgaben, dann passiert auch was Spezielles. Mhm. Und so ist diese Band entstanden. Das, genau. Jeder packt natürlich seinen Einfluss da rein und man spielt sich viel Musik vor und sagt, ah, hier, das wollte ich immer machen und darauf stehe ich. Und das alles kommt in diesen Jams raus, kommt aus jedem raus und das formt neue Musik.
Die Band heißt der Hofer Busch Held. Das Album soll man auch auf jeden Fall mal kurz erwähnen. Das ist Tortuga.
Genau.
Vielleicht kannst du uns gleich mal erzählen, was das bedeutet. Tortuga. Und auch, wie du den Sound dieser Band beschreiben würdest. Was erwarten die Hörerinnen und Hörer?
Tortuga. Dabei geht es eigentlich um Tortuga. Und Tortuga ist ein Fantasie-Zufluchtsort. Es gibt einen Text, einen Infotext auf der Platte, den hat eine Freundin von uns geschrieben. Und der beschreibt diesen Zufluchtsort Tortuga, diesen Fantasie-Zufluchtsort. Und das Album beschäftigt sich eh wie soll ich das anders auf den Punkt bringen? Ah, jetzt muss ich echt überlegen. Wie sage ich es gut? Gar nicht so einfach.
Also ich habe quasi diesen Titel genommen, um quasi, ja weiß ich nicht, so ein bisschen, weil ihr habt ja viel mit der Platte, mit, was Timo eben sagte, finde ich auch so eine digitale Symbiose. Ihr habt viel Samples drin, Soundschnipsel, was ich sehr spannend finde. Weil ich hatte erst, denkt man so am Trio, so klassisches Jazz-Trio. Und ich fand das unheimlich interessant, dass ihr so Loops-Schnipsel, dass sich darum alles so gewurmt, damit so eine Art, ja, ich finde Tortuga, ja, hatte ich jetzt so ein bisschen, so ein bisschen wie so ein, ja, wie du schon sagst, so ein Fantasie-Zufluchtsort, der diese Reise da beschreibt. So habe ich es irgendwie so ein bisschen aufgefasst.
Wir müssen vielleicht auch gar nicht so sehr den Titel beschreiben, was damit gemeint ist, sondern vielleicht aber einmal den Sound. Wie würdest du den Sound beschreiben, den ihr dort kreiert habt?
Der Sound ist eigentlich eine Mischung aus elektronischen Einflüssen, Jazz und unterschiedlichen Popmusikstilistiken. Einige Stücke gehen mehr so in die 60er-Jahre-Richtung, während sich andere wirklich um so EDM-Strukturen drehen, also gerade die Nummer mit den Samples, We Were Gods heißt die. Und zusätzlich gibt es noch diese lyrischen Einflüsse, weil wir haben auch Passagen mit, die sind in Spoken Words, die sind gar nicht gesungen.
Finde ich sehr spannend übrigens.
Ja, das habe ich auch zum ersten Mal gemacht und das fand ich auch tierisch. So, wenn man einfach zu einem Sprecher spielt, beziehungsweise es ist andersrum entstanden, wir hatten das Playback und es hat jemand draufgesprochen. Total, total gut.
Alles gut. Wie hast du deinen Drum-Sound kreiert? Was hast du für eine Vorstellung gemacht? Ich mach mal jetzt ganz plump, es klingt nicht nach Simon Phillips oder Dave Weckl,
ja,
sondern es ist ein ganz anderes, eher so ein bisschen muffig, aber trotzdem fett. Wie bist du da dran gegangen? Hast du eine Vorstellung im Kopf gehabt? Hast du dein Drumset besonders getuned? Hast du gedacht, ne, ach, ich mach mal dies oder ich mach mal jenes? Oder hast du dir vielleicht auch gar nichts dabei gedacht? Oder gesagt, ne, das ist der hellsche Drumsound? wie bist du daran gegangen?
Ich erweitere die Frage ganz kurz noch, Dirk. Hast du dir für jeden einzelnen Song Gedanken gemacht zu dem Drumsound? Oder war das ein Gesamtwerk sozusagen?
Die Basis, also als wir begonnen haben mit den Jams, die Basis war eigentlich ein Drumsound, der sich so zwischen 60er und 70er Jahre hin und her schwankt. Ganz viel ging es um eine Tiefe, aber auch eine Bassdrum. Das war so ein Grundgedanke. Ich habe so eine alte Sonor gespielt mit geschlossenem Resofell und eine Snare, die aber offen ist. So, das heißt, es war wirklich Jazz-Trio-Denke als Basis. Mhm. Und die ersten Grooves, die entstanden sind, die waren eigentlich auch so 60er-Jahre-Retro-Dinger. Ein Groove, zum Beispiel der Titelsong Song Tortuga, das ist eigentlich so ein uralter Beginn-Beat, so, der so 50er, 60er-Jahre angelehnt ist. Und das fand ich damals total gut, weil ein offener Drum-Sound nimmt natürlich in einem Trio-Arrangement auch genügend Platz ein. Wir sind nur zu dritt, das heißt, da muss von Schlagzeug auch was kommen. Und das füllte ganz gut auf. So, das fand ich als Basis erstmal gut. Und die späteren Stücke, die so entstanden sind, die dann auch teilweise konstruierter waren, wie zum Beispiel mit den Samples, mit der Akai, wie heißt das noch, dieses Hip-Hop-Sample-Ding? Ich komme gerade nicht drauf.
Akai MPC.
MPC, genau. MPC. Genau. So, da war eine Nummer, We Were Gods, die war quasi beruhte auf einem MPC-Lick, zu dem wir gejammt haben und das später strukturiert haben. Und das sollte schon mehr so in die Richtung Ende 70er, 80er Jahre gehen. Da ist als einzige Nummer der Snare-Drum-Sound auch fett. Mhm. Und auch die Tom-Toms, ich habe Tom-Toms gewählt, die ein 12 Zoll und ein 16 Zoll mit so Anfang 80er Jahre Klischeefällen mit CS Clear mit dem Dot drin und zwar oben und unten als Reso-Fell auch, ja, weil die so einen ganz bestimmten Sound machen, den ich sehr kennzeichnet finde. So, das fand ich super. Und das war auch der rote Faden. Also überall auf jedem Track sind diese Tom-Toms drauf. Die sind nur jeweils immer anders gemischt. So. Mhm. Und das war meine Basis. So. Und da habe ich mich mit diesem Setup so durch die unterschiedlichen Stilistiken gestohlen, sage ich mal.
Ich gehe mal davon aus, ihr möchtet das ganze Album auch live umsetzen.
Ja.
Wie wirst du die Samples dann einbauen? Habt ihr da schon mal euch Gedanken drüber gemacht, wie ihr diese Stücke dann auch live umsetzen möchtet?
Ja, wir haben auch schon zwei Gigs gespielt letztes Jahr und das hat eigentlich der Hanno bedient. Der hat seine MPC mitgenommen und hat quasi so Backing-Track-mäßig das Ding gestartet und dann lief die Struktur durch. Genau. Und das hat relativ gut funktioniert.
Sehr cool. Auf jeden Fall empfehlenswert, Tod Tortuga auch anzuhören auf Spotify zum Beispiel. Und auch, muss jetzt echt wirklich sagen, es ist nicht das, was man von einer typischen Trio-Platte erwartet. Mhm. Weil Dirk hat es eben auch schon angesprochen, ich habe auch mehr Instrumentales erwartet, aber es wird auch gesungen da drauf und gesprochen und die Samples sind dabei. Also es ist ganz, ganz spannend, arrangiert auch und konzipiert. Auf jeden Fall anhören, Hofer Busch hält Tortuga. Aber du bist natürlich auch noch weiter, noch deutlich vielseitiger und hast auch so eigene Projekte am Start, die du so ein bisschen auch Social Media mäßig umsetzt. Und ich finde, das geht auch so ein bisschen in die Richtung von dem Album, was ihr macht. Und das sind deine Bürobeats, genau, die ich auch sehr spannend finde. Und wo du hast ja am Anfang dein Instrumentarium beschrieben, das ja nicht so umfangreich angeblich ist, wie zum Beispiel in Dirk seine Snare-Drum-Sammlung, der ja einen Bunker zu Hause hat mit gefühlten 3000 Snare-Drums und quasi jede Sekunde eine andere aus dem Regal ziehen könnte. Aber was du machst, ist, du das, was du hast, nimmst du und verfremdest es gekonnt, so dass doch wieder was Neues entsteht. Und vielleicht magst du mal darüber was erzählen, wie du Klänge verfremdest und was es mit diesen Bürobeats auf sich hat, warum das auch diesen Titel trägt und wo der Grundgedanke dazu herkommt.
Bevor du ausholst, ganz wichtig, die Soundschnipsel, die ihr hier heute hört im Podcast, sind uns vom Tobias zur Verfügung gestellt worden. Die sind aus der Reihe Bürobeats und ganz wichtig, Timo wird natürlich in den Shownotes die Links zu seinen Bürobeats, wie gesagt, veröffentlichen, wo man das Ganze auch noch per Video sehen kann. Also ich habe quasi Videos vom Tobias bekommen und habe daraus die Audio-Files herausgezogen. Und unbedingt schaut das Ganze mal an, das ist echt eine witzige Sache. So, jetzt bitte ausholen, Tobias. Das wollte ich dir nochmal sagen.
Vielen Dank, vielen Dank. Bürobeats. Der lustige Name ist entstanden. Ich habe quasi als Büro, Lagerraum und so Kreativzelle meine alte Single-Wohnung in Hamburg weiterbehalten. Das ist so ein kleines 28 Quadratmeter Apartment. Und das benutze ich quasi als Studioraum, Büro und meine ganzen Sets, die lagern hier. So, die lagern in dieser Wohnung aus rückentechnischen Gründen, weil die einfach ebenerdig ist. Das ist super gut zum Einladen. Deswegen ist das nicht in irgendeinem Keller, obwohl es einen Kellerraum gibt. In der Corona-Zeit, da hat es, glaube ich, begonnen, oder kurz davor, da kam mir die Idee, ja, was mache ich jetzt? Was mache ich mit diesem ganzen Instagram-Video-Wahn und wie stelle ich mich da? So, jeder von uns weiß, als Schlagzeuger mal eben ein Video machen, läuft komplizierter ab wie ein Bassist, wie ein Video eines Bassisten, der sich in sein Zimmer zurückverzieht und einfach wenig Mikros, leichte Aufnahmebedingungen hat und ein Video machen kann. Wir Schlagzeuger sind immer sehr Equipment-abhängig. Du brauchst einen Raum, du brauchst dein eigenes Equipment, du brauchst viele Mikros und so weiter und so weiter. Da dachte ich mir, wie kann ich das clever mit meinen kleinen, bescheidenen Verhältnissen umsetzen? Und dann dachte ich mir, ach, ich probiere das einfach mal aus, in dieser Single-Wohnung Bassdrum Snare Hi-Hat aufzubauen und das mit wenigen Mikros abzumiken und mich mit dem Handy zu filmen. Und weil das so angefangen hat, wie es war, habe ich so getauft, Bürobeats. Und da es hier ein Wohnhaus ist und ich nicht wirklich Schlagzeug spielen darf, habe ich diese Videos eigentlich immer nur so halbstündig gemacht. Also ich habe eine halbe Stunde getrommelt, bevor hier die Polizei stand. Geil. Das wollte ich vermeiden und deswegen dachte ich, ja, ich nehme immer nur so ein kleines Zeitfenster, dann fühlt sich auch niemand gestört und keiner ist angepisst und dann mache ich hier so kurze Snippets. Und so hat das angefangen und deswegen dachte ich, Bürobeats ist ein lustiger Name. Ich taufe das so. Das heißt, die ersten Sachen sind wirklich hier entstanden. Und die ganzen neueren Videos, also die sind lustigerweise bei meinen Eltern entstanden, in Beckum. Weil bei meinen Eltern ist es so, das Ganze ist ein freistehendes Haus aus den 80ern. Und 80er Jahre heißt, es gab klassische Partykeller, die mit Holzvertäfelung an den Wänden rundherum ausgestattet waren. So waren damals ganz viele Partykeller. Und ich habe da Aufnahmen gemacht, Probeaufnahmen, und dachte, das klingt wahnsinnig gut mit dem ganzen Holz drumherum. Zusätzlich ist ein schöner Teppich drin und warum soll ich da nicht weiter recorden? Das heißt, alle Videos aus den letzten 2-3 Jahren sind eigentlich da entstanden. So. Hm. Und dann habe ich aber den Namen beibehalten, weil ich das irgendwie lustig fand. Und
der ist super. Der ist super. Ja. Der ist eingängig. Eigentlich drückt es das aus, was du so ein bisschen ja machst halt irgendwie. Es ist echt, finde ich super charmant und klingt toll. Ja, geile Idee.
Genau. Wo ziehst du die Inspiration her zu den, diesen kurzen, es sind ja relativ, normal, es gibt auch mittlerweile längere Sachen, das ist, variiert ja so ein bisschen von der Dauer, ne? Genau. Wo kommt die Inspiration her zu diesen Bürobeats?
Eigentlich habe ich mir selber so Snippets geschrieben in Form von Musik, die ich immer mal machen wollte. Und über die letzten Jahre, bestimmt so über die letzten 10 Jahre, bin ich zu einem riesigen 80er-Jahre-Fan geworden. Also sowohl die Dinge aus den, die Originale aus den 80ern, aber auch hin zu diesem ganzen Retro-80s-Film, den es seit ein paar Jahren gibt und der für meinen Geschmack auch immer größer wird und der sich durch alle möglichen Musikformen zieht. So die ganzen Retro-Fusion-Sachen, die sich daran anbinden oder auch modern programmierte EDM-Tracks. All diese Dinge haben als Basis 80er Jahre. So, ob man nun über alte Drum-Machine-Sounds redet oder ob man über die ganze Synthi-Abteilung oder auch die Art der Akkord-Klischees, die es gibt, ganz viel ist 80er Jahre. Und dieses Phänomen der Retro-80er Jahre hat mich total gefesselt. Und ich dachte, eigentlich wäre es cool, Videos mit Musik zu machen, die sich damit beschäftigt, mit den unterschiedlichen Facetten der 80er Jahre. Und so gibt es halt Snippets, die eher so Ende 80er, Anfang 90er sind. Also ich glaube, so heißt auch ein Video, 90s Vibe oder so. Und es gibt aber auch ein Video, das sich anlehnt an typische Alt-80er Sounds, wie zum Beispiel die Lindrum. Und ich habe ein Video gebaut, da habe ich mich selber Lindrum-mäßig gemischt. Also die Snare so gebaut und die Bassdrum so gebaut, dass die Attacks und die Bassfahne so ähnlich klingen wie in der Lindrum und die Tomtoms auch. Und das beschäftigt mich nach wie vor. Und alle Videos, die ich mache, die haben so ein bisschen das als roten Faden. Und meine anderen neuen musikalischen Projekte ebenfalls. Ich habe einfach dieses 80er-Jahre-Fan-Ding am Laufen. Ja. Und das beschäftigt mich sehr, weil ich stehe auf diese Zeit, gerade zwischen ja so Anfang 80er bis 1985. Das war eine spezielle Zeit, gerade auch in Los Angeles, was da hochkam und dieses speziell für die Trommler, das Aufkommen der Drum Machines, so war es Konkurrenz oder hat es sich befruchtet? Die Leute haben gelernt, damit zu spielen. Und dieses Ding, das fand ich sehr, sehr spannend. So, da sind wahnsinnig interessante Musiken entstanden. Und das fesselt mich bis zum heutigen Tage. Mhm. Und die Bürobeats haben das alle in sich. Das vielleicht, ist so der rote Faden.
Vielleicht ganz kurz zur Info. Die Lindrum ist, wenn ich recht informiert bin, das erste digitale Drumset, was wirklich von Drummern gespielt wurde, was kein Drumcomputer war, sondern was spielbar war.
Genau.
Und ist deswegen, das erste Ding gewesen, ne? Bevor wir das, was wir heute unter elektronischen Schlagzeugen kennen, auf den Markt geschmissen wurde.
Absolut.
Was auch früher sehr viele Studios benutzt wurde dann direkt.
Ne? Ja.
Neben all deinen musikalischen Tätigkeiten, also aktiven Tätigkeiten musikalisch, bist du auch als Dozent unterwegs, unterrichtest an verschiedenen Schulen und auch natürlich angehende Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker. Und was bei uns im Podcast, wenn wir unsere Interviewpartnerinnen und Partner haben, immer ein Thema ist das Thema Timing, was man also seinen Schülerinnen und Schülern vermitteln möchte, Timing. Und ich weiß auch, Tobias, dass es bei dir ein großes Thema ist, immer Timing. Und ich weiß auch aus Workshops, die ich schon von dir gesehen habe, auch mit Monopunk zusammen, wie ihr Time gestretched habt oder komprimiert habt. Das ist ja eine ganz hohe Kunst. Und vielleicht gehen wir kurz auf dieses Thema ein, weil unser letzter Interviewpartner, der Ralph Zelmans, das war für ihn auch ein ganz, ganz großes Ding. Aber auf Tobias, welche Rolle spielt für dich Timing ganz allgemein einmal und wie arbeitest du daran, dein Timing zu verbessern?
Für mich ist das eines der zentralsten Themen im Musikmachen überhaupt. So. Und das Wichtigste in eine gute, an einer guten Time ist für mich, dass man es schafft, einen Puls zu kreieren. Also egal, ob der ob ein Groove in sich schwankt oder nicht, oder ob der ganz tight ist oder ganz rumpelig. Das Wichtigste für mich ist, dass der eine Strecke zurücklegt, weil das ist für mich eine gute Time. Und eine Strecke zurücklegen ist für mich ein Puls, weil ich glaube, Musik mit einem guten Puls fesselt Zuhörer. Es gibt ja so wahnsinnig viele unterschiedliche Groove-Ansätze und auch moderne Stilistiken, die moderneren Hip-Hop-Stilistiken, die sich ja auch mit so wackeligen Feels und In-Between-Feels beschäftigen, oder sehr, sehr alte Soul-In-Between-Feels, die nicht triolisch, nicht gerade sind, die Trommler, die ich, oder die Bands, die mich am meisten gefesselt haben, sind die, die einen starken Puls spielen konnten. Und das ist für mich das Wichtigste. Das übe ich auch. Also wenn ich meine Time verbessern möchte, dann kann ich natürlich meine Time verbessern in Form von Tempo halten können. Aber Tempo halten können ist auch so eine Definitionssache. Gerade wenn man mit einer Band unterwegs ist, es gibt ja auch Tempi, die als Band auf eine gesunde Art und Weise langsamer oder schneller werden. Und das steht für mich gar nicht so sehr im Vordergrund. Für mich ist viel mehr im Vordergrund, wie gestaltet sich die Musik, ob das nun ein Groove ist oder ein Groove als ganzer Band, worauf beruht die Musik? Und da ist man sehr schnell bei Phrasings. Also wie drücken sich die Musiker untereinander aus, oder wenn man es auf Schlagzeug alleine anwendet, wie drückt sich so ein Groove aus in Phrasings? Und das übe ich. Ich nehme mir Feels vor, die ich lernen möchte. Und dann kann man natürlich den Klassiker praktizieren. Man spielt zu den Platten, ne, die man lernen möchte, zu den Songs, die man lernen möchte. Und wenn man das aber abstrakter und für sich mehr ins Detail gehen möchte und das wirklich üben möchte, zum Beispiel auch zum Click, dann programmiere ich mir eigentlich immer Click-Patterns, die eine musikalische Begleitfunktion haben, die eigentlich eher so funktionieren wie ein Shaker. Und dazu spiele ich dann. Und ich versuche, mit der Haltung zu spielen, dass ich so stringent meinen Puls spiele, dass der Click mit mir spielt, nicht umgekehrt. Und das trainiert meine Time. Also man trainiert die Willensstärke im Puls spielen. Vielleicht so ausgedrückt. Und ich find das mit das Wichtigste. Das haben alle Trommler, die mich beschäftigt haben. So diesen wahnsinnig starken Puls. Das ist für mich Time.
Jetzt bist du immer noch nicht ausgelastet mit dem Spielen und dem Unterrichten. Nein, du komponierst und arrangierst ja auch noch und bist da auch noch umtriebig. Der Dirk hat schon die Heldens-Playlist erwähnt. Vielleicht können wir da kurz mal drauf eingehen. Das ist ja das Projekt, wo du Kompositionen auch herausbringst und dann zusammen mit einer Sängerin und die dann auch performt werden live. Das kann man sich auch natürlich alles anhören und anschauen. Und es wird eine neue Live-Musikserie in Hamburg geben von dir im Birdland. Oder hat sie vielleicht schon angefangen? Ich glaube, das waren schon die ersten Gigs, aber du kannst mich auch gleich verbessern und auch mal sagen, was damit los ist. Da ladet ihr Gastmusikerinnen und Musiker ein, nennt sich Sneak Preview, und du machst die Arrangements dann für diese Live-Sachen. Vielleicht kannst du mal darüber was erzählen, über Helms Playlist und diese Birdland-Geschichte. Und vielleicht auch dann dabei, wie du an Kompositionen und an das Arrangieren herangehst, was so dein Workflow ist diesbezüglich. Mhm.
Heldens Playlist ist ein Corona-Projekt. So, ich habe dafür eine Förderung erhalten, um starten zu können. Und ich habe mit einer Sängerin hier aus Hamburg, die ich von der School kenne, von der Hamburg School of Music, habe ich angefangen zu schreiben, Ideen auszutauschen und Schnipsel von mir gesichtet, die schon jahrelang rumlagen, und sie hat darauf geschrieben. Und die Ergebnisse, die kommen jetzt so peu à peu, auch sehr langsam, wie ich finde, als Singles raus. So, die erste Single ist vor einem halben Jahr rausgekommen, nennt sich When You Come Close. Und das war eine Idee, die ich hatte, beruhend auf einem Justin Timberlake-Sample. Es gab eine ältere Timberlake-Nummer, die hatte so ein, wie, dann, eigentlich so ein Vocal-Percussion-Sample. So klang wie so eine Menge, die so ein bisschen Percussion spielt und so in Ansätzen was dazu ruft oder singt. Und auf der Basis von diesem Sample habe ich halt Akkorde gefunden, andere Akkorde, die ich gut fand, und die Sängerin Sarife, die hat darauf geschrieben, die hatte eine Idee und dachte, ah, das finde ich cool, das nehme ich mit. Und so ist diese Nummer entstanden. Und dann haben wir die irgendwann im Granny House in Hamburg, also Granny House ist das Studio, wo wir auch die Max-Mutzke-Platte damals produziert haben. Und mit dem Studiobesitzer bin ich noch sehr gut befreundet. Im Granny House haben wir dann ein Video dazu gemacht, eine Live-Session. Das war die erste Nummer, und die zweite Nummer, die kürzlich rausgekommen ist, ich glaube vor 2-3 Monaten, die ist ganz anders entstanden. Die ist richtig Rechner-Hip-Hop-mäßig entstanden. Da habe ich am Rechner so ein kleines Playback kreiert, basierend auf einem Gitarrensample von einem Freund von mir, von Arne Vogeler. Und darum habe ich so ein bisschen EDM-mäßig produziert, und das habe ich auch der Sarife mitgegeben. Und wie gesagt, ey, hier, vielleicht ist das was für dich. Und dann kam sie irgendwann mit Ergebnissen. Und dann haben wir das im Proberaum als Band ausgearbeitet und haben auch davon ein Video gemacht. Und das sind die ersten beiden Stücke von Heldens Playlist, die gerade veröffentlicht sind. Und ein drittes ist gerade in Arbeit, in der Produktionsarbeit. Und ich habe noch so auf Halde 2-3 andere rumliegen, die immer mal wieder rauskommen werden als Singles. Und ich habe das Heldens Playlist genannt, weil ich ursprünglich eine andere Idee hatte. Mich hat dieser ganze Spotify-Wahn mit den Playlisten, das hat mich so genervt und auf die Palme gebracht. Dann habe ich gedacht, dieses ganze Leben im Internet, das geht mir so auf den Sack. Ich mache meine eigene Playlist. Und zwar eine Playlist mit lebendigen Menschen. Das war der ursprüngliche Gedanke. So, ja, cool. Heldens Playlist sollte eigentlich ein Live-Konzept sein. Und dann kam Corona und da war nichts mehr mit live. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme diesen Namen, weil ich den cool finde, und schreibe mir einfach meine eigene Playlist in Form von eigener Tracks, die ich dann immer wieder mal rausbringe als Single. Das ist Heldens Playlist. Und nicht zuletzt, um die einzelnen Songs aus dieser Heldens Playlist zu promoten, kam mir die Idee, im Birdland, in diesem Hamburger Jazzclub, eine Musikreihe anzubieten, die sich mit unterschiedlichen Popmusiken beschäftigt. Also auch da kommt wieder dieser rote Faden 80er Jahre zum Tragen, weil ich lade immer ganz unterschiedliche Sänger ein, und die Songs der Sänger, die arrangiere ich alle mit diesem 80er Jahre Hintergedanken. Also dass man das nicht so, ja, so hintereinander Backing-Band-mäßig präsentiert. So, jetzt spielen wir die Nummer, jetzt haben wir uns die Nummer von dem aus gesucht, sondern das alles klingt wie eine Band, obwohl es unterschiedliche Sänger und Stücke sind. Und als Gesangsgast ist die Sarife jedes Mal dabei. Das heißt, ich kann jedes Mal auch meine eigenen Songs promoten, zusätzlich zu den Gastsongs. Und dieses Konzept wird 2-3 Mal im Jahr stattfinden. Das ist jetzt eine fest installierte Reihe. Es hat im Dezember den ersten Testballon gegeben.
Cool.
Und jetzt bald am 12. September kommt Folge 2, und Folge 3 wird am 4. Oktober rauskommen. Und so baut sich das langsam auf. Ich hoffe, dass es sich aufbaut und nicht und nicht versandet. Aber bisher sieht es ganz gut aus. Und das ist dieses Konstrukt Heldens Playlist und Sneak Preview.
Du bist also weiterhin sehr umtriebig. Wir haben ja mitten im Interview auch schon erfahren, jedes Ende ist ein Neuanfang, und bei dir gibt es irgendwie gar kein Ende. Es ist nichts in Sicht. Du bist auf allen Kanälen unterwegs als Musiker. Facettenreich. Ich glaube, das ist auch das, was man heute als Musiker und Musikerin mitbringen muss, tatsächlich. Es gibt nicht nur dieses eine einzige Ding, sondern man muss sich breit aufstellen. Du bist mega breit aufgestellt. Ich erwähne mal kurz alles, damit wir nochmal so eine Zusammenfassung haben. To Tortuga, das aktuelle Projekt mit Hofer Busch Held, die neue Trio-Platte vom Tobias, dann Heldens Playlist, wo er als Komponist auch noch unterwegs ist und die ganze Live-Musikgeschichte. Außerdem, wer Unterricht von Tobias haben möchte, ich glaube, da darf man sich auch noch bewerben. Alle wichtigen Links findet ihr natürlich in den Shownotes, da könnt ihr mit dem Tobias direkt in Kontakt treten. Ja, Tobias, es war wieder äußerst spannend und aufschlussreich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nehmen konntest, heute neben all deinen Tätigkeiten hier mal so ein bisschen über dich und dein Leben zu erzählen. Wahnsinn. Vielen lieben Dank. Grüße gehen nach Hamburg. Und ja, es war mir ein Fest und ich hoffe, wir laufen uns wieder auch persönlich über den Weg.
Das hoffe ich auch sehr. Ich grüße euch in Nordrhein-Westfalen.
Ja. Tobias, vielen lieben Dank, alles Gute dir und ich hoffe bald im Beckum auf den Kaffee. Halt die Ohren steif.
Unbedingt.
Bis bald. Mach's gut. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Tschüss.
Danke euch. Es war
Tschüss,
sehr schön.
Bis bald.
Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Ja, ihr Lieben, ihr habt schon gehört, was ein geiler Typ. Zwei Sachen möchte ich eben noch richtigstellen. Und zwar, die Lindrum wurde erfunden von Roger Lynn, bevor wir wieder Hucke oder einen Haue kriegen. Es ist kein elektronisches Schlagzeug. Es war mit die erste Drummaschine überhaupt auf dem Markt. Und dann hat der Tobias eben noch die Akai MPC-Maschine erwähnt. Und zwar ist sie ebenfalls von dem gleichen Erfinder, von Roger Lynn, erfunden worden. Und Akai MPC, das könnt ihr euch so vorstellen. Und jetzt kommen wir ein bisschen darauf, was der Timo gesagt hat. Das ist eine Zusammenführung von eines der ersten MIDI-Generatoren überhaupt und Sequencing-Maschinen, die aber so aufgeteilt war in einer Art Grid- oder Raster-System. Das heißt, dass die viele, besonders vom Hip-Hop, dass man mit so kleinen Tasten Beats eintrommeln konnte. Oder auch, es konnte aber auch ein Bassriff sein, es konnten Töne sein. Und wie gesagt, beide, und das finde ich das Faszinierende der Geschichte, beide Geräte, die Akai MPC und die Lindrum, wurden von Roger Lynn beide erfunden und waren mit die ersten MIDI-Generatoren, die es so auf dieser Welt gab. Das einfach nur, bevor einer hinterher wieder sagt, was erzählt ihr da? Also, geiler Typ, der Tobias. Bam.
Dirk, du machst dich beim Gearcheck langsam arbeitslos. Nicht nur, dass du die Snare-Drums alle an dich gerissen hast. Nein, jetzt fängst du auch schon an, Becken zu testen. Das heißt, für mich bleibt nicht mehr viel übrig. Vielleicht mache ich mal demnächst Kuhglocken oder Kastagnetten.
Kastagnetten wäre schön. Ey, ich habe sogar die Kalimbas gemacht. Du erinnerst dich, ne? Das, also, hör mal.
Okay, ich bin ruhig. Also, freut euch mit Dirk gemeinsam auf einen Check der T-Symbols. Alles weitere Wichtige wird euch jetzt der Dirk hier mal kurz unter die Nase reiben.
Heute habe ich was ganz Besonderes für euch im Gepäck, denn ich habe dreckige Symbols dabei. Die sind natürlich nicht dreckig, sondern der Name heißt Dirt. Diese Symbols wurden uns zur Verfügung gestellt vom Music Store Professional aus Köln. Und zwar, die Symbols heißen T-Symbols und die Serie, die ich euch hier vorstelle, heißt Dirt. Sie sollen einen dunklen, trashigen Charakter haben. Sie sind aus B20-Legierung hergestellt und ihr seht schon, die Oberseite ist recht rau belassen. Innen drin, die Unterseite ist teilweise abgedreht und sehen ziemlich funky aus. Sie sind für mich eigentlich Becken, die eher der kompletten Effektserie zuzuordnen sind. Ich habe hier die 16 Zoll Dirt Hyatt, dann habe ich hier das 18 Zoll Dirt Effect Symbols, das 18 Zoll Crash und hier ein 20 Zoll Crash. Ich möchte euch als allererstes das 18er Crash vorstellen. Und zwar schlage ich es nun erstmal sehr seicht an. Gecrashed. Mal als Right Groove. Die 16er Hi-Hat jetzt erstmal ganz normal offen. Also sehr erdig, als Chick-Sound. Ich spiele euch zunächst einen Groove vor mit zur Hi-Hat. Und jetzt als halboffene Hi-Hat gecrasht. Jetzt spiele ich euch das 20er Crash vor. Ich habe es aber allerdings hier so aufgehangen, als ob es eigentlich als Ride gedacht ist. Jetzt einmal die Klangfärbung alleine. Ihr merkt, noch schwerfälliger als das 18er Crash. Ich muss ein bisschen mehr Gas geben, aber ist natürlich auch größer, welliger. Aber hat noch mehr diesen Trash-Charakter, dann spiele ich euch einen Ride-Groove vor. Und die Kuppen sind bei allen Becken relativ groß gelassen. Was ich hier nämlich ganz interessant finde, dass ich auch wirklich einen Ride-Groove komplett drauf spielen kann und die Kuppe damit reinnehmen kann. Okay, passt mal auf. Ich improvisiere jetzt ein bisschen für euch. Hoffe, euch hat der Test gefallen. Also checkt einfach mal die Becken aus. Ach übrigens, Preisklasse. Die Hi-Hats liegen ungefähr, die 16 Zoll Hi-Hats liegen ungefähr bei 289 Euro. Das 18er Crash bei circa 230 Euro. Und das 18er Crash bei um die 270, 280 Euro. Am besten wirklich direkt genau nachfragen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der 85. Podcast neigt sich so langsam dem Ende, aber wie üblich lassen wir euch nicht gehen, ohne dass wir euch die Chefkoch-Empfehlung der Woche um die Ohren gehauen haben. Und der Dirk ist heute sehr spontan gewesen mit seiner Wahl, deswegen bin ich noch umso gespannter als sonst wie ein Flitzebogen, was er heute auf dem Tablett serviert.
Ja, das ist eigentlich ziemlich unspektakulär, aber was mir durch diese Zeit echt geholfen hat. Und man macht jetzt mal keine Werbung für die Schlagzeugindustrie, sondern für die Pharmaindustrie. Weil jetzt wird spannend. Weil im Moment ist, ich weiß nicht, wie das bei euch so aussieht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es kämpfen ja doch alle so ein bisschen mit grippalen Infekten, mit dem Husten, mit dem Schnupfen. Die Kids im Unterricht, ich meine, da sind wir so oder so als Musiklehrer, Lehrerinnen ja doch immer, finde ich, auch sehr viel Bazillen ausgesetzt, finde ich so. Die Kinder kommen mit einer Rotznase so. Nach Corona ging das, aber jetzt ist das auch, was ich auch ganz ehrlich gut finde, wenn ich ehrlich bin. Aber also ich glaube schon, dass wir mehr Viren ausgesetzt sind als viele andere, weil wir haben auch bei Konzerten 1000 Leute wollen Hallo sagen, was ich ganz wichtig finde und ich da dankbar drüber bin, aber es ist dann halt klar, der eine hat einen Schnupfen hier und ich weiß nicht, wenn man so auf Tour ist, Schlagzeug spielen echt mit einem grippalen Infekt ist echt mies. Das geht in den Knochen rein, irgendwie, man ist schlapp und ich habe tatsächlich so ein Mittelchen, was mir echt ganz gut hilft, das ist Imupret, das ist pflanzlich, das ist von der Firma Bionorica und das hilft mir so zum Aufbau des Immunsystems. Vielleicht ist es auch nur mein Kopf, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich schlapp fühle und die gibt es in Tropfenform, mich powert das ganz gut zusammen. Das ist so mein kleines Wundermittel, was ich immer dabei habe auf Tour. Es mag sein, dass es einfach auch nur eine Sache für den Kopf ist. Das will ich echt überhaupt nicht ausschließen. Aber Imupret, das ist diesmal meine Empfehlung der Woche. Gerade, ich weiß nicht, im Moment finde ich das Wetter, du hast mal einen Tag total warm, anderen Tag ist es relativ kalt wieder, dann regnet es, dann bist du von der Bühne bis nass geschwitzt, stehst im Zugwind oder bist noch nass irgendwie und bist schon wieder am Einladen und Einräumen, dann regnet es noch draußen. Das ist diesmal meine Empfehlung. Ey, und übrigens, wenn ihr irgendwelche coolen Wundermittel habt, der Timo leitet so eine schöne Facebook-Gruppe oder was ihr so macht, wenn ihr, weil ich finde wirklich, Schlagzeug spielen mit einem grippalen Effekt ist echt doof. Ich finde wirklich, das schlaucht unheimlich irgendwie, man ist müde und muss trotzdem, man kann nicht, ich weiß nicht, ich finde, das ist so bei uns Musikerinnen und Musikern, ist das echt, du kannst ja nicht einfach sagen, oh, ich bleib jetzt zu Hause. Also wenn es gar nicht geht, klar, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, aber theoretisch ist ja so, man kann ja nicht, Timo, man muss ja auch mal, da ihr hört sich doof an, die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, okay, weil du lässt eine Band sonst hängen, du lässt vielleicht Konzerttickets, es ist, also nicht falsch verstehen, wenn man wirklich nicht kann, dann sollte man um Gottes Willen auch nicht spielen, aber manchmal ist auch so, wo man sagt, komm, Augen zu und durch, irgendwie muss das jetzt funktionieren. Und da ist dieses Imupret, das ist so mein kleines Heilmittel und wenn ihr Ideen habt, wie Timo zum Beispiel, Eiswürfel mit Orangensaft ist auch so eine Hausnummer, das kriegst du immer noch zu hören, wenn ihr irgendwelche interessanten Sachen habt, schreibt es doch mal in die Facebook-Gruppe oder meldet uns das und wir verlesen es als Laserbeast an schlagabtauschpodcast@gmail.com und lasst einfach mal eure Tipps da und wir würden die verlesen, weil ich glaube, das ist so eine Sache, die interessiert viele andere auch, was ihr macht, was macht ihr euch, Quatsch, mein Gott, mein Deutsch, was macht ihr, um so einer Erkältungswelle vielleicht entgegenzuwirken.
Und liebe Pharmaindustrie, wenn ihr nicht wisst, wohin mit eurem vielen Geld, ein kleiner Schlagzeug-Podcast genau. Namens Schlagabtausch freut sich über eure Zuwendung. Und der Dirk hat das jetzt schon gerade ein bisschen vorbereitet. Das heißt, wenn andere Hersteller gerne mal bei uns einen Slot haben möchten, schreibt uns an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Ihr bekommt 5% Rabatt mit dem Code Ich bin ein Pharmaproduzent.
Wie geil.
Ah, sehr schön. Ja, also erstmal, wer krank ist, gute Besserung. Erst am besten ist die Idee, erst gar nicht krank werden.
Jo.
Kleiner Tipp von mir. Das ist mein Tipp jetzt dazu. Und das war's dann für heute. Danke fürs Zuhören. Nein, stopp. Ich unterstütze heute auch eine Firma, die es überhaupt nicht nötig hat, unterstützt zu werden. Und zwar ist das IKEA.
IKEA?
IKEA, hallo. Okay. Auch ich gehe regelmäßig zu IKEA, das heißt, ich werde eher mitgeschleppt, aber das ist ein anderes Thema. Ich empfehle euch heute den Kopfhörer- und Tablethalter Möhlighet.
Möhlighet?
Wenn ich das Wort richtig ausgesprochen habe. Das ist, wie ich schon gerade sagte, ein Kopfhörer- und Tablethalter in der wunderschönen Farbe Schwarz. Ich habe den nicht als Tablethalter geholt, sondern um meinen Schreibtisch ein bisschen aufzuräumen, denn bei mir liegt immer so ein Kopfhörer so doof rum mit dem ganzen Kabelzeug und sowas. Es liegt immer im Weg Und da dachte ich mir, das könnte doch schöner aussehen, wenn der irgendwo dranhängt. Und dann habe ich durch Zufall, als ich durch IKEA schlenderte, diesen Kopfhörerhalter gesehen, der halt gleichzeitig auch ein Tablethalter ist. Und habe ihn jetzt auf den Schreibtisch gestellt. Jetzt hat mein Kopfhörer immer einen wunderschönen Platz. Und ja, das Ganze ist halt handlich leicht. Man kann es auch transportieren, wenn man unbedingt möchte. Das ist, der Kopfhörer hat jetzt einen festen Platz in der Wohnung oder im Haus. Das Ganze für sagenhafte 5,99 Euro ohne IKEA-Family-Preis. Also der reguläre Preis 5,99 Euro. Mein Tipp der Woche, ein, sagen wir mal allgemein, ein Kopfhörer.
Oh, da bin ich gespannt, den kenne ich nicht gar. Weil ganz ehrlich, meine fliegen wirklich auch in meiner Gegend rum. Also von daher, die Anschaffung ist, ja.
Überschaubar auch vom Preis her, ne?
Ja, absolut. Das ist so, ja. Ja, hör mal, hört, wir sollten doch was, wir sollten doch in die Pharma- und in die Möbelindustrie einsteigen. Geil, ich bin gespannt. Werde ich mir auch mal zu Gemüte führen, weil, ja, kann ich immer ganz gut so, ja, sowas kann ich auch ganz gut gebrauchen. Ich bin gespannt. Super, check ich aus. Cooler Tipp.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die 85. Folge ist nun wirklich langsam zu Ende. Wir bedanken uns natürlich wieder recht herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Feedback oder sonstiges habt, schreibt uns doch bitte eine Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Wir verlesen immer sehr gerne euer Feedback und eure Anregungen. Denkt unbedingt daran, uns eure Tuschs zuzuschicken. Bitte, 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 bitte. Wir wollen ja eine wunderschöne Spätkarnevalsfolge noch machen. Auch die Tuschs gehen natürlich an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Und jetzt fällt mir kein weiterer Blödsinn mehr ein. Deswegen bin ich jetzt lieber still und übergebe das letzte Wort an den Dirk.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke wie immer fürs Zuhören, dass ihr unserem Genörde zugehört habt. Und ich bin wirklich total freudig erregt auf unser erstes Drumcamp mit euch. Und wir werden natürlich ausgiebig darüber berichten. Ich habe viel Geld mitgebracht, damit die Leute hoffentlich was Nettes sagen. Und nee, ich freue mich echt wie Bolle, weil ich...
Ich gebe dir gleich auch noch mein PayPal-Konto an, ist kein Problem. Da sage ich auch mal vielleicht was Nettes über dich.
Ja, da warte ich schon lange drauf. Irgendwann kommt das auch noch mal. Aber irgendwie, nee, ich bin echt, ich freue mich wie Bolle gerade mit dir, Timo. Das ist unser erstes, wir kennen uns jetzt auch schon, weil ich vor Millionen von Jahren bald. Dir sind sogar die Haare darüber ausgegangen. Von da.
Das ist das Schlimme. Mittlerweile, ich bin ja doch ein bisschen jünger, aber mittlerweile sehe ich älter aus als der Dirk. Jetzt habe ich was Nettes gesagt. Komm,
nee, das war echt gut. Ich hab ja auch gerade 10 Euro überwiesen, von daher kann man, hast du ja auch angedeutet.
In Echtzeit.
Ja, ja. Echtzeitüberweisung nennt man das dann. Also von daher, mega. Nein, also wie gesagt, wir beide freuen uns echt wie Bolle, weil auch nochmal an euch oder überhaupt an alle, die das machen, gerade die Drum-Community ist einfach klasse. Es sind tolle Leute da und gerade wenn man so zusammen abhängt und was ich toll finde, gerade dass es nicht 50, 80 Leute, so kenne ich das auch noch von früher, sondern dass es wirklich kleine Gruppen sind, dass man abends noch zusammen klönen kann, so nennen wir das, also zusammen reden kann. Ich freue mich drauf wie Bolle. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit von meiner Seite aus nochmal und Timo und ich, wir begrüßen euch in 14 Tagen wieder zu einer neuen Folge vom Schlagabtausch-Podcast und bis dahin, passt auf euch auf, euer Podcast-Team Dirk und
Timo.
Tschüss.